Also du immer, ne?
Ja, in der Tat. Ich stehe hier eigentlich grundsätzlich im Studio, aber Jan kann sich gerne, wenn du magst, auch setzen. Hat Kollege Gutbrot vorige Woche auch gemacht.
Ja, sehr gut. Der ist mein Vorbild, dann mache ich das auch so.
Selbst Linus hat er gesessen.
Das lassen wir drin.
Hast du das schon aufgezeichnet?
Ja, natürlich.
Ja, läuft schon. Super.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Wir haben wieder einen sitzen. Hätte ich fast gesagt.
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt. Jetzt läuft's ja auch so richtig. Hallo zur Löwenzeit, der BHC-Podcast. Es ist Montag, der 12.12.2022. Wir sind wieder da. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas vom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Guten Tag, mir fällt gerade ein. Guter Tag zum Heiraten, ne? 12.12.22.
Ja, ist das so? Möchtest du, hast du?
Hab ja schon, aber
okay.
17.
Kennst du noch jemanden, der heute heiratet?
Nö. Alles gut.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kandidaten haben wir noch, die noch heiraten müssen beim BRC? Es sind ja mittlerweile einige zusammengekommen.
Eigentlich fast niemand außer Jan Artmann, der Teamassistent vielleicht.
Wer weiß es? Fragen wir ihn doch einfach. Jan Artmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Hast du auch Hochzeitspläne noch aktiv oder?
Werde ich häufig gefragt, da ich mit meiner Freundin schon sehr, sehr lange zusammen bin. Wir haben da wirklich keine konkreten Pläne. Die Schwiegereltern machen ein bisschen Druck und haben uns jetzt entschieden, wenn, dann nach 25 Jahren Beziehung, das wäre 2031, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit für die Planung.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt 16 Jahre zusammen. Das scheint stabil zu sein, aber oder hast du das Gefühl, es ist noch eine Erprobungsphase?
Nein, das ist absolut stabil und bin da wirklich privat sehr, sehr glücklich. Aber die Hochzeit oder das Heiraten war jetzt wirklich noch nicht so, dass wir gesagt haben, wir brauchen das, um unsere Beziehung irgendwie spezieller zu machen, sind so sehr glücklich.
Das ist ja bei zahlreichen Spielern auch der Fall, ne, wo du es eben angesprochen hast. Da hängen ja noch einige Hochzeiten hinterher, aber wir haben zumindest einen Antrag gemacht. Jan noch nicht.
Ich habe mich gefragt, ist es gut, dass wir heute keinen Spieler in dieser Folge hier haben?
Ja, ich weiß es nicht.
Wir werden es feststellen. Wir gucken zurück auf das Wochenende und ja, sind gespannt, ein bisschen was über den Mann zu erfahren, der immer mit dabei ist. Kein Spiel ohne ihn. Es gibt Gerüchten zufolge Spieler, die nicht Leben existieren würden beim BRC, wenn Jan Artmann nicht als Teamassistent dabei wäre. Was daran ist, was eigentlich sein Job ist, was macht der Mann eigentlich den ganzen Tag und was hat er noch für Pläne, werden wir erfahren in diesem Podcast. Wir starten mit dem Rückblick aufs Wochenende, denn das war in der Tat ein überraschend deutliches Ergebnis. Mit 36-17 haben die ersten BRC-Damen gegen St. Tönis gewonnen. Muss auch mal erwähnen in diesem Podcast.
Großartig, großartig. Die zweite hat aber verloren, die zweite Männermannschaft unter Mirko Bernau mit einem Torunterschied verloren. Und die A-Jugend in der Meisterrunde hat auch deutlich verloren bei den Füchsen Berlin. Ich glaube 19-33. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Handball-Podcast.
Ja.
So. Ja, und der muss auch sich mit nüchternen und ernüchternden Fakten wie diesem 18-31 des Bergischen HC gegen Flensburg auseinandersetzen.
Die erste Halbzeit war ein bisschen ernüchternd, ne?
Ja, also das bisschen kann man an der Stelle weglassen.
Jörg Quest, der BRC-Geschäftsführer, gestern direkt nach dem Spiel, hatte zumindest den Humor noch nicht ganz verloren.
Ja, so ein bisschen Galgenhumor war vielleicht auch dabei, ne? Ja, ich finde, er hat das sehr schön zusammengefasst, eigentlich das Spiel. Also nee, spontan, ich wüsste nicht, wo ich jetzt widersprechen sollte. Man könnte es nur erweitern oder ergänzen, aber ja, das war tatsächlich kein besonders erquickender Auftritt, speziell in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten nicht, aber das war ja dann eh nicht mehr so wichtig.
War die Fallhöhe jetzt an der Stelle nochmal doppelt so groß, weil man vielleicht auch mit einer, wir haben letzte Woche ja auch mit Fabian Gutbrot drüber gesprochen, dass man mit einer, naja, schon einer gewissen Leichtigkeit, wäre zu viel gesagt, aber zumindest positiv gestimmt in dieses Spiel reingegangen ist.
Ja, ich glaube, dass ohne das jetzt auch beweisen zu können, aber ich denke, vor Melsungen war die Trainingswoche auch nicht so optimal, beziehungsweise man hatte da auch einige erkrankte Spieler oder Spieler, die halt nicht ganz fit waren, dann auch teilweise im Kader, beziehungsweise sind gar nicht erst mitgefahren und ja, dann plötzlich punktet man in Melsungen und ist eigentlich auch kurz davor, da sogar zu gewinnen, aber man holt immerhin einen Punkt und das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, aber hatte vielleicht gar nicht so damit jetzt gerechnet, dass da wirklich was geht. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen selbst überrascht. Und das ist ja auch ein Auswärtsspiel, ist immer noch was anderes mental. Und dann hat man eine Woche später zu Hause Flensburg, hat das Gefühl, die straucheln. Man hat immer noch eine schlechte Trainingswoche, weil wieder andere Spieler dann wohl erkranken oder teilweise auch dieselben. Und macht sie aber vielleicht ein bisschen mehr Druck. Man ist dann wieder im Dom, da kommen über 4000 Zuschauer. Man will ja auch einen guten Eindruck hinterlassen, mal mindestens. Ja, und dann geht das dann halt so dahin. Das ist Ich glaube, da sind dann halt viele Faktoren, die dazu führen, dass es dann wirklich sich dann auch noch so steigert und man nicht einfach, ja, vielleicht einem Rückstand hinterherläuft, aber dass man halt so eine Packung kriegt, dass halt keine Phase dabei war, wo man mal sagt, oh, das war mal eine richtig gute BRC-Phase, fehlte ja komplett.
Wir hören mal rein in das komplette Interview mit Jörg Föste.
Die erste Halbzeit war ein bisschen ernüchternd, ne?
Ja, also das bisschen kann man an der Stelle weglassen. Es war eine sehr seltsame Darbietung von uns. Wir haben alles in Überzeugung vermissen lassen, was man braucht, um einen Gegner wie Flensburg herauszufordern. Wir haben unsere Qualitäten einfach nicht auf die Platte gebracht, sind dazu noch an Buric gescheitert, der zum Schluss eine Quote von 48% hatte. Aber unsere Angriffseffektivität, die über das ganze Spiel bei 33% lag, die reicht natürlich nicht, gegen eine so gut besetzte Mannschaft wie Flensburg zu bestehen.
Kann man das entschuldigen damit, dass jetzt so viele Spieler kaum trainieren konnten, schlecht trainieren konnten, angeschlagen sind, krank sind?
Ja, sagen wir mal so, es muss bei uns einfach alles funktionieren, um gegen Mannschaften wie Flensburg bestehen zu können. Und wir haben natürlich einen sehr dünn besetzten Rückraum. Lukas ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wie man unschwer sehen kann. Da muss ja sogar Arno Gunnarsson auf Rückraum rechts aushelfen. Das zeigt schon die ganze Misere, in der wir stecken. Deswegen predigen wir ja auch immer, wir müssen in der nächsten Spielzeit einen tieferen Kader haben. Wenn Weck noch ausfällt, wenn Lukas nicht so im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wenn der Spiritus Rector Linus Arneson ausfällt, dann suchen wir natürlich auch nach Struktur im Angriffsspiel und die ist heute auch nicht zu sehen gewesen.
Jetzt geht's nach Leipzig. Glaubst du, dass jetzt das Selbstvertrauen der letzten Wochen damit auch dahin ist, oder ist es jetzt ein Ausrutscher, den man auch schnell abhaken kann? Vielleicht auch, weil es so eine deutliche Pleite war.
Naja, rein fachlich formuliert, es kommt natürlich auch darauf an, was für einen Kader wir zur Verfügung haben. Wenn wir ein bisschen mehr Kadertiefe hineinbekommen in Leipzig, dann sieht es ja schon wieder ganz anders aus von unseren Möglichkeiten her. Das ist eine. Und das zweite, ich bin der Meinung, so ein Spiel wie heute passiert. Es sollte nicht passieren, es sollte vor allem nicht häufig passieren, aber es passiert im Sport eben, dass einfach gar nichts gelingen will. Und dieses Spiel haben wir uns heute genommen und so sollten wir es auch abhaken. Und fertig, wir haben davor sehr gute Leistungen geboten, beherzt unsere Auftritte gestaltet und wir sollten die Spur zurückfinden in Leipzig.
Danke.
Sehr gerne.
Frage an dich, Jan, gibt es einen Moment vor dem Spiel oder wird sowas dann auch erst wirklich dann auch erst nach 10, 15 Minuten klar, dass das heute so gar nicht funktioniert? Oder gab es irgendwelche Indizien gestern schon vor dem Anwurf, wo du gemerkt hättest,
Nee, also unmittelbar vor dem Spiel gestern ist das ja die Phase in der Kabine, wo die Mannschaft zusammenkommt. Hatte ich das Gefühl, dass die Jungs fokussiert waren. Tom hat es ja schon angesprochen, die Trainingswoche war durchaus wirklich auch eine Bastelwoche mit vielen Kranken plus den Langzeitverletzten, die sowieso dabei sind. Das war schon bastelig. Vor dem Spiel war das wirklich trotzdem in der Woche so, dass die Jungs das gute Gefühl mitnehmen wollten, was wir jetzt über die letzten Wochen uns auch erarbeitet haben. Und dann, wie es Jörg auch gesagt hat, ja, war es leider ein absolut gebrauchter Tag gestern. Leider das zweite Mal die Saison, würde ich sagen, mit dem Spiel in Hamburg, was auch wirklich bitter war. Das tut weh, das hat man den Jungs auch gestern angemerkt. Ist aber andererseits auch ein Spiel, wo man, glaube ich, relativ schnell einfach einen Haken dran machen muss.
In der Pause abhauen ist ja noch schlecht bei so einem Handballspiel, ne? Als Mannschaft jetzt.
Ja, ich glaube, dann wäre das Publikum auch noch wütender gewesen. Okay, gehen wir mal nach dem 5:14. Ne? Ja, ist natürlich ein bitterer Kabinengang, auf jeden Fall. Ne? Also 5 Tore, davon 2 7 Meter auch noch, 3 Feldtore, ich weiß gar nicht, also ich erinnere mich spontan an ein Tor aus dem Positionsangriff von Thomas Babak. Ich weiß nicht, ob es das einzige war, ich habe gerade Djibril Mbengue vielleicht noch, oder war es zweite Welle? Also sagen wir 2 Positionsangriff-Tore in 30 Minuten, schon heftig. Und es war ja auch wirklich rekordverdächtig. Innerhalb von 19 Minuten, halbzeitübergreifend, hat man einen Treffer erzielt. Da müsste man, das findet man wahrscheinlich nicht raus, weil es einfach so genau nicht mehr einsehbar ist, was seit 2006 passiert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Negativrekord ist. 19 Minuten, nur ein Tor. Außerdem war es mit einem Kiel-Spiel aus 2011 zusammen die höchste Heimniederlage in der Bundesliga. sind schon einige Rekorde zumindest eingestellt worden. Und interessanter Fakt auch, wurde gestern noch auf Sky erwähnt, 5 Tore in einer Halbzeit hat das letzte Mal eine Mannschaft im November 21 erzielt, also 5 oder weniger Tore. Und wer war das? Der BRC gegen Wetzlar.
Über eine andere Mannschaft, die derzeit auch gewisse Liga-Rekorde für sich selbst verzeichnet. Leipzig sprechen wir später noch. Das ist der nächste Gegner. Die haben andere Rekorde eingefahren in jüngster Vergangenheit. Jetzt hat Thomas wieder mal extra nachgebohrt, aber Jörg hat eben gesagt, naja komm, das eine Ding vergessen, abhaken. Ist das wirklich so leicht, dass man sagt, ja, das war jetzt dieses eine Spiel, das hat man mal, dass man das wirklich so schnell dann weggepackt kriegt, wie es jetzt notwendig ist?
Naja, es ist sicherlich schon so, dass wir das im Training auch nochmal thematisieren werden und das auch mit ein bisschen Videomaterial untermauern. Ich glaube dennoch, dass man so ein Spiel dann abhaken kann und muss und einfach schauen muss, dass man sich wieder sammelt, dass man zum einen, glaube ich, ein bisschen Regeneration in die Truppe kriegt und dann fällt es, glaube ich, nach so einem Spiel auch einfacher zu sagen, okay, das war wirklich ein gebrauchter Tag und dann machen wir den Haken dran und gucken dann nach vorne. Ist, glaube ich, manchmal sogar leichter, wenn man so eine Packung kriegt, auch wenn die natürlich wehtut, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, mit 2, 3 Toren verliert und sich dann glaube ich, tendenziell länger ärgert, weil man da Chancen hinterher trauert, die einfach gestern nicht da war.
Dann setzen wir einen unhörbaren Haken daran und schlagen das nächste Kapitel dieser Löwenzeit auf.
Löwenzeit.
Denn, genau, machen Sie eine typische Handbewegung. Abgehakt, offiziell abgehakt von Jan Artmann, unserem Gast heute. 31 Jahre alt, offiziell geboren in Wuppertal, aber eher so im Kreis Mettmann, glaube ich, dann auch stark zu Hause.
Genau. Geboren in Wuppertal, keine Erinnerung, habe, glaube ich, auch nie so wirklich da gewohnt, bin dann in Mettmann groß geworden. Meine Eltern wohnen immer noch in dem Elternhaus quasi. Dann bin ich ja 2013 oder 14 Wahl Solinger geworden, seitdem dann in Solingen gewohnt und mittlerweile wieder Wuppertaler, wobei ich Vohwinkel immer so als Grenzregion zu allem Anliegenden sehe. Also ich zähle es noch irgendwie nicht so ganz zu Wuppertal, gehört nicht mehr zu Solingen. Also ich wohne jetzt im Grenzgebiet von Solingen und Wuppertal. Genau, da habe ich mit meiner Freundin ein Haus gefunden, deswegen sind wir jetzt Wahl-Wuppertaler.
Ich glaube, die Kronenberger sind eigentlich so eigen, ne? Die nennen sich Kronenberger und wollen nicht Wuppertaler genannt werden, ne?
Ja, Kronenberg, ja. Ronsdorf würde ich auch in Teilen sagen, ne? Die fühlen sich nicht so richtig dem Tal. Also kann ich zumindest auch aus Radioerfahrungen bestätigen. Die tendierten auch häufiger eher so zu uns, zu unserem Radio-RSG-Gebiet.
Ach, tatsächlich. Ich habe gedacht, die sagen einfach, wir sind Kronenberger und hier nichts extra.
Gut, ich glaube, der Hauptgrund war, dass man Radio Wuppertal in Kronenberg und Ronsdorf lange Zeit nicht empfangen konnte. Das war der andere Grund, der eher pragmatische.
Das ist aber übel. Wuppertaler Sender nicht in Wuppertal zu empfangen.
Ja, ist inzwischen aber besser geworden, glaube ich. Grüße gehen raus nach Kronenberg und Ronsdorf an dieser Stelle. Jawohl, aber in der Tat dann genau, bei Mettmann Sport. Düsseldorf war dann lange Zeit sportliche Station und jetzt seit der Saison 2018-19 Teamassistent beim Bergischen HC. Die wichtigste Frage, die wir vielleicht erstmal an dieser Stelle klären müssen, weil dieser Name sehr oft natürlich fällt: Wie ist der Spitzname Poldi entstanden?
Ja, das ist lange her mittlerweile. Das war 2010. Da sind wir mit der A-Jugend Deutscher Meister geworden in Düsseldorf und bin dann quasi in dem Sommer in die Profis aufgerückt. Hatte, warum auch immer man das macht, nach der Meisterschaft die Haare kurz. Da hatte ich auch noch mehr. Da war es wirklich dann ein großer Unterschied zu dem, wie ich es heute trage. Hatte dann kurze Haare, konnte den Poldi irgendwie auch so ganz gut imitieren. Und dann hatte mir ein, der Hegemann war das, Michael Hegemann, mit dem ich hier in Solingen dann auch noch zusammengespielt habe, mir den Spitznamen verpasst. Vermutlich auch aufgrund meiner fußballerischen Qualitäten, die ich im Training unter Beweis gestellt habe. Und seitdem haftet er mir an und gab auch keine anderen Versuche. Doch einmal kurz Brazzo, aber das hat sich nicht durchgesetzt.
Brazzo, in deinem ersten Jahr als Teamassistent, ne? Ich hab's noch so im Ohr, du warst ja schon mal im Podcast.
Genau, das hat sich nicht durchgesetzt.
Aber kannst du denn bitte mal ganz kurz Lukas Podolski imitieren? Sag doch mal eben was zur deutschen Fußballnationalmannschaft aktuell.
Das ist lange her, dass ich das vormachen musste. Aber der Lukas, ne? Und der Basti, der Schwein, ne? Der hat gut abgeliefert damals, ne?
Klang nicht schlecht. Absolut. Für die Jünger muss man erklären, Lukas Podolski war nicht immer Mitinhaber in der Dönerkette. Er war auch mal Fußballer. Ne? Also muss man für die.
Nein, das hat jeder vergessen.
Aber das kann man notfalls auch noch rausschneiden.
Macht, macht in Remscheid jetzt eine Filiale auf hier, die Dönerkette von Lukas Podolski.
Ist das so?
Ist so.
In Remscheid?
In Remscheid.
Und Solingen nicht?
Keine Ahnung.
Wir hinken wieder hinterher.
Ja, wir haben doch jetzt hier diesen Cent-Döner-Laden.
Egal, wir schweifen. Da habe ich. Okay. Ich wollte gerade eine Geschichte aus dem Frühstücksfernsehen.
Doch, sehr gerne.
Nein, lass mal weg. Ich wollte nur noch erwähnen, bei Poldi.
Du hörst morgens kein Radio? Egal.
Bei Poldi muss ich immer an den Drachen aus Hallo Spencer denken.
Oh.
Das ist tatsächlich so, wenn ich höre mal, ja, der Poldi hat, habe ich immer diesen grünen Drachen, ich will dir fressen im Kopf. Kennst du den auch?
Ja, wurde auch der Hund von Hegemann nachbenannt. Ich dachte auch, es wäre mir zu Ehren gewesen, aber da gibt es keine Verbindung. Sagt mir was, aber da sehe ich jetzt keine Querverbindung.
Held meiner Kindheit, der Poldi.
Legitimer Erbe. Jawohl. Ja, dann waren es damals gesundheitliche, medizinische Gründe. Die Hüfte wollte nicht mehr so richtig dich aktiv spielen lassen. Hattest du damals eine klare Vorstellung, als ihr so ins Gespräch drüber kam, Teamassistent, war dir sofort klar, was das wird? So? Was?
Nee, genau. Also es war zum einen, das jetzt auch in der Nachbetrachtung der letzten 4 Jahre schon so, dass ja, mich das mehr mitgenommen hat, dass ich dann aufhören musste, in Anführungszeichen. Es war ja dahingehend selbst entschieden, dass ich einfach gesagt habe, ich höre dann zum Saisonende auf. Da muss ich auch einfach sagen, dass es von den Verantwortlichen von Jörg und Philipp wirklich genial war, die dahinter allem gestanden hätten, was ich entschieden hätte, ob ich noch hätte weiterspielen wollen. Ich aber dann ja entschieden hatte, ich höre im Sommer 2018 auf. Und was wirklich genial war, dass mit den ersten Gesprächen über den gesundheitlichen Zustand die Idee von denen, von Jörg und von Philipp und von Vereinsseite aufkam, dass sie sich wünschen würden, dass ich für den Verein arbeite. Und das war ja im ersten Schritt wirklich einfach genial und dann aber auch noch nicht greifbar. Was mache ich dann? Kann ich einen Mehrwert bringen? Wusste aber, dass ich wirklich große Leidenschaft für den Verein habe, die ich als Spieler hatte, die ich jetzt als Mitarbeiter in der zweiten Reihe habe, und muss jetzt sagen, dass das genial gelaufen ist, dass ich diese Rolle jetzt haben kann und darf und so im Hintergrund im Verein mitwirken kann.
Das war ja die Hüfte. Hattest du denn noch eine freie Wahl? Weil du warst ja eigentlich im besten Handballeralter. Also hättest auch sagen können, ach komm, ich beiß auf die Zähne und ziehe irgendwie noch 2, 3 Jahre durch?
Theoretisch ja. Es war auch mit unserem Mannschaftsarzt damals so, dass er sagte, die Arthrose ist halt fortgeschritten in der Hüfte, aber es kann jetzt nichts großartig passieren oder kaputt gehen über diesen Zustand hinaus. Es war aber einfach so, dass ich mich dann fragen musste, will ich auf den Tag warten, wo ich wirklich gar nicht mehr kann und den Arm heben muss und sagen muss, ich kann heute nicht trainieren, oder höre ich lieber dann auf, wenn es noch halbwegs geht. Und mich hatten auch damals, das weiß ich noch, der ein oder andere Fan gefragt, warum ich denn aufhöre, das sieht im Spiel doch noch völlig in Ordnung aus. Aber der größere Teil der Arbeit ist ja dann von Montag bis Samstag, wenn wir sonntags gespielt haben. Und das war schon mitunter auch wirklich zäh, also ist jetzt im Podcast schwer vorzumachen, aber Socken anziehen war in Rückenlage auf dem Bett und irgendwie gucken, dass man die Socke da morgens über den Fuß kriegt. Und das war dann in Summe so, dass ich gesagt habe, ich habe lieber dann diesen klaren Cut und entscheide, dass ich zum Saisonende aufhöre, als dass ich irgendwann wirklich einfach sagen muss, ich kann jetzt nicht mehr. Das wäre auch kein Zustand, in den ich in eine Saison gehen will. Wenn ich mich ja in eine Mannschaft einbringen will, dann will ich sicher sein, dass ich, wenn jetzt keine neuen Verletzungen dazukommen, halt dabei sein kann und nicht irgendwann vielleicht gesundheitlich bedingt dann aussteigen muss. Deswegen war das auch in der Nachbetrachtung, glaube ich, so für mich die bessere Entscheidung.
Aber im Training greifst du jetzt hin und wieder noch ein, hören wir.
Die neue Hüfte macht das halbwegs mit, das ist nicht besonders clever, aber jetzt war tatsächlich ja häufiger Not am Mann und ich merke, dass das auch immer noch mal juckt in den Fingern und war tatsächlich so, dass ich vor, ich glaube, 2 Wochen mal eine Viertelstunde im Angriff auf Linksaußen stand, weil wir so wenig Personal hatten und letzte Woche auch nochmal kurz in der Abwehr. Macht dann wirklich auch Bock, aber ist alles so wie es ist, ist alles wunderbar. Ich bin sehr zufrieden, dass ich nicht mehr spiele und dann in anderen Bereichen dabei bleiben kann.
Wie lief's denn in dem Trainingsspiel?
Ja, das musst du mal unsere Torhüter fragen. 2 bei Rudek, 2 bei Johannesson, insgesamt 4 von 4.
4 von 4?
Ja.
Da wird Jamal doch gefragt haben.
Ja, er hat gefragt, war tatsächlich eine Millisekunde hat er gefragt, ob ich mittrainieren kann. Aber ich musste dann auch realistisch sagen, dass es einfach keinen Sinn macht. Ich kann nicht so eine Laufbelastung in der Halle mitmachen. Wenn ich da mal eine Viertelstunde auf Außen in der Ecke stehe, dann ist das alles gut machbar. Aber jetzt wirklich einen Mannschaftsring mitmachen, ist auch absolut unrealistisch.
Aber wäre es gestern negativ aufgefallen, Thorsten?
Abhaken.
Okay,
abhaken.
Weg. Du wolltest eben was anderes sagen, habe ich gemerkt.
Ja, und zwar wie jetzt die Woche von Montags bis Samstags aussieht. Du sitzt ja durchaus nach wie vor erste Reihe, zumindest auf der Bank. Da sehen dich die Fans bei den Spielen. Wir hören gelegentlich hier von dir im Podcast, wenn Spieler erzählen, dass du ihnen Wohnungen organisiert hast, sie in das Leben im Bergischen eingeführt hast, ähnliches. Gib allen, die es vielleicht gar nicht so genau wissen im Detail, was ist alles dein Job? Wie sieht deine Woche aus?
Die Woche kann ich jetzt nicht so stereotypisch beschreiben, dass die jede Woche gleich ist. Das ist sehr, sehr vielfältig. Ich kann vorwegschieben, dass ich einfach wirklich sehr, sehr froh bin. Wir haben ein sehr kleines Team um unsere Bundesligamannschaft. Federführend natürlich die Geschäftsführer Jörg Förster und Philipp Tichy. Den versuche ich einfach in gewissen Dingen vielleicht ein bisschen Arbeit abzunehmen. Das ist dann gerade, wenn es um Neuzugänge geht, diese lebenspraktischen Fragen zu klären. Das heißt Wohnung, Auto, Krankenversicherung, Anmeldung, das sind ja dann auch relativ banale Dinge, aber gerade für Spieler, die vielleicht aus dem Ausland hierher ziehen, dann durchaus komplexer, denn die Bürokratie ist dann doch eine Hürde, die es beispielsweise in Skandinavien nicht in der Form gibt. Und sonst ist das wirklich vielfältig. Ich versuche einfach mit dazu beizutragen, denn das ist, glaube ich, so das, was wir einfach versuchen, dass unsere Bundesliga-Truppe sich bestmöglichst auf den Handball und auf ihren Job fokussieren kann, dass wir einfach gucken, dass das tolle Team auf der Geschäftsstelle da einfach bei ganz vielen Dingen unter die Arme greift, damit sie da bestmöglichst den Fokus auf den Handball haben können.
Wir haben vorige Woche gehört, es wird jetzt mittags auch mal gegessen, aber du musst jetzt nicht noch kochen jeden Mittag für die Jungs, oder? Machst du das auch noch mit?
Nee, das nicht. Da haben wir tatsächlich eine ganz gute Lösung gefunden. Ich bin aber gerne bereit, die Thermoboxen, die dann unten auf dem Parkplatz ankommen, mit in Etage 2 in der Geschäftsstelle zu tragen und das da dann vorzubereiten. Mache ich gerne, weil zum Beispiel dieses gemeinsame Mittagessen wirklich einen riesen Mehrwert bringt. Das merkt man in der Truppe, dass das zum einen natürlich auch wieder etwas erleichtert, aber auch die Jungs dann da noch zusammenkommen, einen Kaffee trinken danach, einfach auch mal Zeit außerhalb der Handballhalle noch gemeinsam verbringen, hat einen professionellen Mehrwert, weil sie einfach gut versorgt sind direkt nach dem Training, aber auch, glaube ich, für die Gruppe sehr, sehr wertvoll.
Neben Behördengängen, etc., was du gerade beschrieben hast, du kannst Namen weglassen, aber was war vielleicht so die, ich sag mal, kurioseste Aufgabe, Anforderung, die so bisher an dich, wo du dachtest, was mache ich hier genau? Oder warum mache ich das jetzt genau?
Muss ich ehrlich gestehen, fällt mir spontan wenig ein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendeinen Tipp bekommen habt, aber mir würde jetzt nichts einfallen, was so speziell war. Also die Jungs sind ja auch selbstständig. Also es geht jetzt ja nicht darum, dass ich denen wirklich durch den Alltag helfen muss, sondern ich einfach nur versuche, ein paar Grundlagen mitzustrukturieren. Ich hätte keine Idee, was mich jetzt vor eine riesen Herausforderung gestellt hat.
Okay, aber also Nebenkarriere als Makler wäre inzwischen schon möglich oder Erfahrung im Immobilienwesen ist ja jetzt...
Da habe ich in den letzten 4 Jahren ein bisschen Erfahrung gesammelt, das schon. Muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich ganz gerne auch Wohnungen angucke, von daher passt das ganz gut. Guck mir ganz gerne neue Wohnungen an und kann mir dann nochmal vorstellen, wie könnte das hier aussehen. Von daher ist das auch nichts, was jetzt besonders schwierig ist. Schwieriger ist natürlich grundsätzlich, geeignete Wohnungen zu finden. Das war jetzt nicht immer gleich leicht, aber wir haben immer noch alle vernünftig untergekriegt.
Im Prinzip hast du ja musst du ja den ausländischen Spielern am meisten helfen, ne? Also die deutschen Spieler wissen ja wahrscheinlich selber so, woran sie sind, was Behördengänge und so weiter betrifft. Aber gerade wenn dann welche hier ihre erste Station in Deutschland haben, und das ist ja beim BRC gar nicht so selten, da haben die ja dann gar keinen Plan und sind vielleicht auch geschockt von der deutschen Bürokratie, die da so an den Tag gelegt wird.
Also das ist wirklich unisono. Alle Skandinavier, vor allen Dingen die Skandinavier, die zu uns kamen, die haben gesagt, das ist Wahnsinn, egal ob es ein, weiß ich nicht, Autoleasing ist, das ist auf 600 Seiten gedruckt oder jeder Vorgang im Bürgerbüro ist noch in Papierform. Bei denen ist das alles ein Klick auf dem Handy, sowohl die Steuererklärung am Jahresende oder Ummeldung oder sonstige Themen. Das ist natürlich dann für die schon eine große Umstellung. Deswegen glaube ich auch gut, wenn von Vereinsseite da jemand einfach bei sein kann, das unterstützen kann, damit das ein bisschen leichter fällt. Und bei den Spielern zum Beispiel, also nicht ein Toni Notdorf oder ein Gibi, die jetzt aus Deutschland kamen und das schon kennen, da muss ich dann auch nicht viel tun. Also das läuft dann von alleine.
Bei uns gehen auch manche Dinge mit einem Fingerklick aufs Handy, wenn Tom mich seine Insider-Infos aufruft.
Ich wollte das immer so ein bisschen passend zu den Themen raussuchen. Leider schon ein bisschen übersprungen, ist aber nicht so schlimm. Du bist ja schon auch für die Essensbeschaffung an den Spieltagen trotzdem zuständig, so ein bisschen, oder? Die Bananen musst du doch besorgen.
Das ist richtig. Das ist gestern in die Hose gegangen. Aber grundsätzlich bringe ich zu den Heimspielen dann noch Bananen mit für die Jungs. Da hat der Rewe To Go gestern leider an der Tankstelle keinen guten Job gemacht und ich war etwas aufgeschmissen. Aber grundsätzlich steht das mit auf der Agenda und wird normalerweise gewissenhaft umgesetzt.
Vorauseilend schon der erwähnt, dass es gestern nicht so gut war.
Genau, also das,
aber sie seien auch
das,
immer
das,
zu
das grün. Das scheint mir eher eine Erklärung zu sein. Die Bananen fehlten gestern.
Sie fehlten, ja. Aber sie sind auch sonst immer zu grün. Der Legende nach würdest du nach Costa Rica fliegen, um die Dinger frisch vom Feld zu holen.
Ich weiß, dass der Vorwurf existiert. Ich muss aber tatsächlich ehrlich gestehen, ich habe da auch mal an die entsprechende Person, die das vermutlich dir geteilt hat, mal ein Foto geschickt, denn ich stand am Tag vor dem Spieltag im Supermarkt und es waren wirklich alle Bananen grün, deswegen war die Auswahl wirklich schwierig. Ich versuche immer, die perfekten Reife gerade der Bananen zu finden und dann zum Spiel mitzubringen.
Ja, wenn man einmal diesen Ruf auch hat, man bringt nur grüne Bananen mit, dann
kannst du machen, was du
willst. Ist es schwierig. Dann kannst du 12-mal herrlich gelbe mitbringen, wenn man 13. Mal wieder grün ist, ist alles zurück. Spieltagsorganisation, also Bananen mitbringen. Was gehört denn noch dazu, so im Team, ums Team? Sagen wir mal, gestern PSD Bankdom in Düsseldorf. Was steht denn da so auf der Agenda eigentlich? Weil das ist ja jetzt kein, du hast es ja schon erwähnt, kein so riesiges, großes Team ums Team beim BRC. Was muss man da alles machen?
Ja, gefühlt wird das von Jahr zu Jahr mehr. Wir haben jetzt ja seit einigen Jahren diese Kinexon-Thematik, wo die Spieler einen Chip im Shirt hinten haben und der Ball auch gechippt ist, da muss ich die Bälle mitbringen, die müssen geladen sein, dann brauchen wir die Unter-T-Shirts, damit die Chips da ordnungsgemäß angebracht sind. Dann haben wir für die Halbzeit so Nahrungsergänzungsmittel, Getränke, die müssen dann gemixt werden. Dieses Jahr dazugekommen ist noch ein Live-Video-Analysesystem, was im Vorfeld an den Sky-Ü-Wagen angeschlossen werden muss, damit an den Bänken die Möglichkeit besteht, dass die Trainer da quasi direkt Real-Life sich Szenen angucken können. Also mittlerweile ist es relativ viel, aber überhaupt nichts Schwieriges. Macht mir wirklich großen Spaß, das dann so vorzubereiten, dass die Jungs sich da aufs Spiel fokussieren können. Und von daher ist halt alles in Ordnung.
Das machst alles du?
Ja.
Ja. Und kriegst du da noch mit, was sonst noch so geschieht? Oder wann bist du eigentlich da, sagen wir mal so? Wann bist du denn da bei so einem Spiel?
Ja, durch dieses Aufbauen des Videosystems, weiß ich jetzt, 3-3,5 Stunden vorm Spiel, sonst wären es 2 Stunden, also auch nicht viel früher, als die Mannschaft dann kommt. Wir haben ja bei den Heimspielen auch immer noch unseren Betreuer, den Sigi, dabei, der sich dann um die Trikots kümmert. Das fällt dann, also der ist bei den Heimspielen dabei, auswärts habe ich dann die Trikots noch dabei. Aber das ist alles wirklich stressfrei dann zu organisieren. Das klingt vielleicht auch mehr, als es dann letztendlich ist und ist gut zu handeln.
Aufgebaut ist es ja dann schon, wenn du reinkommst, ne? Da ist ja dann das ehrenamtliche Aufbauteam wahrscheinlich schon. Kelly Family hat die Bühne abgebaut und dann haben die sofort angefangen in der Nacht. Oder wie war das jetzt?
Ja, aber auch das, das ist eine von 2 Perspektiven, die ich dadurch auch gewonnen habe, jetzt wo ich nicht mehr Spieler bin, dass man zum einen sieht, was die Ehrenamtlichen da leisten, um unsere Spielstätten spielfähig zu machen. Und das ist wirklich enormer Aufwand. Das ist ja nicht nur den Hallenboden dahinlegen und die Banden, sondern das ist wirklich mit enormem Aufwand verbunden. Und das habe ich jetzt dadurch, dass ich auch so früh in den Hallen war, häufig dann auch gesehen, wie da wirklich ackern und malochen, um das hinzukriegen. Und die andere Perspektive ist ja genauso, die man als Spieler nicht mitkriegt, dass man einfach nicht sieht, was auf der Geschäftsstelle passiert, was unsere Geschäftsführer da im Hintergrund zu tun haben, um den Verein dahin zu bringen, wo wir sind und auch weiterentwickeln zu wollen. Das ist vielleicht was mir auch die Perspektive jetzt als Teamassistent gezeigt hat, dass wirklich der Spieler den Fokus auf sich hat und da ganz, ganz viel zugehört und unsere Geschäftsführer wirklich einen überragenden Job machen, um diesen im Verein zu führen und diese Voraussetzungen zu schaffen.
Das mit dem Ackern und Rackern war jetzt vielleicht nicht die beste Werbung dafür. Nichtsdestotrotz, ihr sucht aber, glaube ich, gerade auch für diesen Bereich, ne?
Ja.
Volunteers, Ehrenamtler, die da das Team verstärken.
Genau, das ist so. Glaube auch, und das habe ich jetzt auch häufig gesehen, dass das auch ein tolles Team ist, was da an den Spieltagen oder rund um die Spieltage agiert. Klar ist das ein bisschen Plackerei, deswegen war es vielleicht auch gar nicht so ganz falsch. Glaube, dass es aber auch eine tolle Perspektive bringt, weil sie nah am Spiel sind, nah an dem ganzen Ablauf und auch ja, durchaus nah an den Jungs immer mal wieder, weil die natürlich da einen anderen Draht zu haben. Und da suchen wir immer und gerne Helfer und wer da Lust hat, kann sich gerne bei uns melden und wir freuen uns über Unterstützung in dem Bereich.
Jede Woche ist anders, klar, kannst du trotzdem grob quantifizieren sozusagen, wie viel Zeit pro Woche dein Leben mit dem BHC, ich will es jetzt nicht Arbeit nennen, es ist ja auch...
Nee, ich glaube, und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht zu messen, weil sich ganz viele Themen für mich nicht wie Arbeit anfühlen, weil ich für diesen Verein wirklich leidenschaftlich gerne arbeite. Also keine Ahnung, wenn mich jetzt ein Spieler samstagsabends anruft, weil er irgendein Problem hat, ist das für mich keine Arbeit, genauso unter der Woche. Von daher ist das, glaube ich, nicht messbar. Wir haben keinen normalen Rhythmus wie ein Montags- bis Freitagsjob, aber das meiste ist für mich einfach wirklich... Traumjob, weil ich in diesem Handballzirkus mit im Hintergrund bin. Von daher glaube ich, brauche ich das auch nicht in Stunden oder Minuten zu messen.
Weswegen ruft dich ein Spieler samstags abends an?
Das war jetzt samstags mittags mal, weil das eine Kind krank war. Aber
ja. Okay, ich dachte, das.
Nein, da war jetzt kein. Also
hol mich ab.
Nein, das passiert nicht.
In Düsseldorf hat mich jetzt noch interessiert, wirklich, also ernsthaft, nach der Kelly Family, die ja am Samstag da gespielt hat, wie schnell hatten die ihre Bühne weg und wie schnell musste dann aufgebaut werden? Hast du da einen Überblick oder weißt du das jetzt gar nicht, wann das genau losging?
Weiß ich nicht im Detail. Ich weiß, dass um 8 schon das Aufbauteam war für den Boden. Das war dann schon vor Ort, um den Hallenboden auszulegen. Aber wie das zeitlich, also ich glaube, die haben direkt morgens angefangen. Das heißt, der Bühnenabbau war... quasi über Nacht und ab morgens 8 waren dann unsere Leute schon vor Ort, um da den Aufbau noch rechtzeitig hinzukriegen.
Ja, manchmal bei so großen Konzerten finde ich es auch beeindruckend. Sobald die Band dann fertig gespielt hat, kommen die ganzen Roadies und dann drehst du dich um und guckst wieder hin und da ist schon die halbe Bühne abgebaut.
Ich weiß nicht, Tom, ob du dich schon mal Interessenhaber mit dem Konzept moderner Mehrzweckarenen beschäftigt hast. Da ist das heutzutage so.
Ja. Aber das Problem daran ist, ich kann das nur in der Ferne beobachten, wenn ich mal in der Lanxess Arena bin oder sowas. Ne? Ich würde es ja gern vor Ort beobachten.
Hm? Vielleicht bald. Aber lassen wir das Thema.
Bald?
Das ist dein Thema. Ich wollte dir die Chance bieten. Das läuft jetzt hier schon eine halbe Stunde, da habe ich nicht einmal das Thema Arena erwähnt. Ich wollte dir nur eine Möglichkeit bieten. Oh, okay.
Ich habe gedacht, E-Sport ist jetzt mein Thema, dachte ich.
Da bin ich völlig raus.
Yes! Der Erste hier. Oder nee, Quatsch. Gut, die ist bestimmt auch da raus. Haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen.
Brauchst du denn noch weitere Stichworte für noch weitere Insider-Infos über Jan, oder?
Moment, mal gucken. Dann bleiben wir doch beim Essen, Thorsten. Und zwar hättest du versprochen, dass du ein Kabinenfest machst und deine selbstgemachte Pizza mitbringst. Und du würdest die selber in höchsten Tönen loben, aber hast es bisher nicht mitgebracht.
Das stimmt, aber das ist natürlich auch für die Gruppengröße dann durchaus aufwendig. Hab tatsächlich eine gewisse Leidenschaft entwickelt, Pizza selber zu machen, dann tatsächlich auch den Teig immer wieder weiterentwickelt, habe mir YouTube-Tutorials angeguckt, um das beste Teigrezept zu finden, habe jetzt mittlerweile so einen Pizza-Gasofen, der um die 500 Grad heiß wird. Habe ich tatsächlich versprochen, wird dann im Sommer soweit sein, da brauchen die Jungs noch ein bisschen Zeit, weil Pizza für 20 Jungs natürlich dann ein bisschen dauert, aber das Versprechen werde ich einhalten. Das mit dem selber loben, ja, die ist völlig in Ordnung, aber zumindest habe ich noch keinen gehabt, der sie probiert hat, der gesagt hat, geht gar nicht.
Also das ist eine Wissenschaft für sich, Pizzaboden, selbst, was heißt selbst, auch bei Italienern, mittlerweile viele andere Nationen haben das Konzept ja kopiert oder ähnliches, ganz dünn, mit Rand, mit Kruste, was sind so deine Favorites?
In der Mitte sollte er relativ dünn sein. Ja. Ich mag gerne grundsätzlich die Pizza ein bisschen dicker, aber da gehe ich auch auf die Wünsche derjenigen, die sie dann essen, dann speziell ein. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mir wirklich dann Zeit nehme, den Teig eine halbe Stunde händisch knete, dann geht er 2 Stunden, dann wird er portioniert, geht dann über Nacht in den Kühlschrank. Also ist schon durchaus ein aufwendigerer Prozess. Hab da wirklich auch rumprobiert, mit Öl, mit mehr Hefe, mit weniger Hefe. Und macht mir tatsächlich Spaß. Mache ich jetzt nicht oft, aber wenn, dann macht mir das großen Spaß.
Kochst du denn auch sonst gerne? Oder ja. So wie Fabian Gutbrot hat es letzte Woche erzählt, der ist zu Hause für die Essenszubereitung zuständig. Ist es bei dir auch so?
Da vorneweg muss man sagen, ist Fabian wirklich auch sehr, sehr gut drin. Ist ein ausgezeichneter Koch. Hat er, glaube ich, ein bisschen was von seinem Vater mitbekommen. Ich würde sagen, bei uns zu Hause ist das durchaus verteilt. Gerade unter der Woche ist es aber häufig auch so, dass es jetzt dann keine kulinarische Explosion wird. Gibt auch häufig einfach gebratene Nudeln mit Ketchup. Aber wenn wir die Zeit haben, machen wir das vor allen Dingen gerne auch zusammen, dass wir da was kochen. Haben jetzt tatsächlich sogar das Weihnachtsmenü schon einmal Probe gekocht, weil meine Schwiegermutter am 25. zu uns kommt und wir dann für den Hauptgang zuständig sind. Deswegen haben wir da jetzt am vergangenen Woche mal Probe gekocht und waren ganz zufrieden.
Was gibt es? Dürfen wir neugierig sein?
Gerne. Thunfischsteak mit einer Sriracha-Mayonnaise mit Reis und einem asiatischen Salat.
Klingt sehr gut. Und klar, den Thunfisch.
Mhm. Deswegen wollten wir das mal probieren, dass wir das.
Sous-vide im Wasserbad?
Nee, einfach oder, in der Pfanne.
Ah, okay. Ja. Das ist ja okay, anspruchsvoll. Ja. Ist denn, jetzt muss ich eine kulinarisch-technische Frage dazwischen schieben: Speisequark-Magerstufe.
Ja.
Es gibt ein Instagram-Profil, was mit Jan Artmann assoziiert ist und was aber den Profilnamen Speisequark-Magerstufe trägt und auch einen Deckel einer Speisequark-Magerstufenpackung als Profilbild hat.
Könnte sein, dass es meins ist. Ich bin wirklich ein sehr, sehr inaktiver Instagram-Nutzer. Eher so, dass ich mir Dinge angucke, ich eigentlich von mir da nichts teile. Ja, ich weiß nicht, ist länger her. Meine Freundin hat damals gesagt, ob ich mir das nicht auch zulegen möchte. Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht, nur wenn ich den Namen aussuchen darf und warum auch immer.
Okay.
Ja, weiß ich nicht.
Ist nicht bekannt, warum du Speisequark-Magerstufe als Instagram-Namen nimmst.
Ja, das war ein sehr unwitziger Witz. Also das war einfach, ich weiß nicht, vielleicht stand da gerade eine Packung und ich habe dann gesagt, dann heiße ich so. Aber es gibt keine Geschichte dazu.
Hm, okay, okay. Schade. Golfspiel, großes Thema für dich.
Da können wir uns auslassen.
Ja. Du bist ja doch relativ aktiv. Handicap?
14, 4.
Und das ist halt auch gut zu bewerkstelligen, ne? Bis ins hohe Alter wahrscheinlich. Oder gibt es da auch Probleme eventuell? Hüftmäßig nicht, ne?
Nee, das ist tatsächlich ein Sport, den ich jetzt mit der neuen Hüfte gut machen kann. Also alle Laufbelastungen oder Hallensportarten sind einfach nicht besonders gut für diese künstlichen Hüftgelenke. Und das ist ein Sport, der gut geht und wo ich wirklich eine große Leidenschaft entwickelt habe. Macht mir wirklich brutal viel Spaß. Hätte ich vor 5 Jahren auch noch nicht gedacht, aber wirklich eine große Leidenschaft mittlerweile von mir.
Hast du aber doch immer schon gemacht, oder nicht? Auch vor 5 Jahren sozusagen schon?
Naja, also ich habe, das war mit Moritz Preuß damals, als er noch hier war, der hat mich da mal mitgenommen. Aber dass ich jetzt wirklich mich damit intensiver beschäftigt habe, muss ich eigentlich erst sagen, war so nach der aktiven Zeit. Davor habe ich es immer mal gemacht, aber nicht so konsequent verfolgt. Aber jetzt, seitdem ich nicht mehr spiele, die neue Hüfte dann verheilt war, da würde ich sagen, mache ich es auch häufiger.
Mit wem gehst du jetzt spielen? Also Sebastian Hinze, das war ja einer deiner Lieblings-Flight-Partner. Wer ist es jetzt?
Tatsächlich gibt es ja ein paar Jungs aus unserer Truppe, mit denen ich schon mal spielen war. Und sonst bin ich in dem Golfclub, in dem ich bin, in die AK-30-Mannschaft gerutscht. Das heißt, da habe ich ein paar Jungs kennengelernt, mit denen ich dann immer mal, wenn es die Zeit denn dann zulässt, eine Runde drehen kann.
Welcher Club ist es?
In Velbert, Golfclub Velbert.
Gut Coolen da ist.
Genau.
Das, ne? Ja.
Aber das heißt, du versuchst dann auch mal so, Stichwort Urlaub und Co., auch mal neue Plätze kennenzulernen? Oder?
Würde ich gerne. Habe ich bisher nicht gemacht, aber Das wäre tatsächlich was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht mal so eine Golfreise, irgendwie 5 Tage und 5 Plätze. Das wäre was ich mir durchaus vorstellen kann. Bisher war ich eigentlich hauptsächlich in meinem Heimatclub unterwegs und den einen oder anderen Platz hier in der Region, aber nicht besonders viel rumgekommen, was Golfspielen angeht.
Die haben doch dieses Programm da, dass man andere Plätze nutzen kann, ne? Da
Golf hoch 10
heißt das. In Wermelskirchen 3 Bäumen und in Ratingen einer.
Ja.
Gerade vergessen. Königsmühle.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde optimistisch. Wir haben ja letzte Woche, Tom, gehört, auch beim letzten BRC-Partnertreff ist unser Podcast besprochen worden. Der wird ja gehört. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es unter den BRC-Partnern und Sponsoren auch Menschen gibt, die vielleicht mal auf einen schönen Golfplatz in Andalusien mitnehmen können.
In Velbert ist es nur, glaube ich, extrem hügelig. Ist nicht ein bisschen anstrengend?
Das ist tatsächlich so. Es gibt 4 Bahnen, wo du wirklich berghoch musst. Ist dann tatsächlich Sport. Ist ja immer so das Vorurteil, dass Golf kein Sport ist. Nehmt jeden gerne mal mit, da eine Runde zu laufen. Das ist, merkst schon, was du getan hast. Natürlich nicht in dem klassischen Verständnis, wie ich auch früher Sport gemacht habe, dann natürlich nicht zu vergleichen. Aber ja, die Berge da hochzugehen, ist schon mitunter knackig.
Und Sebastian Hinze, ist tatsächlich immer viel mit dir unterwegs gewesen oder war das jetzt übertrieben?
Doch, wir haben schon ein paar Runden zusammen gespielt, haben häufig auch gegeneinander Matchplay. Das ist so eine Variante, die man dann im 1-gegen-1 gegeneinander spielt. Und waren sehr coole und spannende Matches untereinander, weil auch keiner von uns beiden verlieren wollte.
Was hat er denn für ein Handicap?
Müsste ich lügen, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, aber hast du wahrscheinlich noch ein bisschen Kontakt auch mit ihm? Hat er da einen neuen Golfclub gefunden oder ist er da so fokussiert auf den Handball, dass da nichts mehr geht?
Ich glaube, er hatte wenig Zeit zu Beginn, weil natürlich viel Neues war, aber ich glaube, ähnlich wie bei mir, wenn es die Zeit irgendwann mal zulässt, vielleicht am Samstag ist trainingsfrei oder sowas, dann ist er, glaube ich, schon immer noch so, dass er da auch mal eine Runde dreht.
Können wir noch mal ein bisschen zurück in Sport gehen oder hast du noch was Boulevardeskes?
Es wird dich überraschen, Tom, ich habe eine sportliche Frage. Nein. Und sie passt sogar an dieser Stelle. Apropos, wenn es die Zeit zulässt und apropos Kreis Mettmann von Velbert nach Wülfrath, denn du bist in diesem Frühjahr auch beim TB Wülfrath mit eingestiegen ins Trainerteam der ersten Damenmannschaft.
Genau, mein Schwiegervater hat da das Traineramt übernommen und er hatte mich gefragt, weil er alleine war, ob ich ihn da ein bisschen unterstützen kann. Und das ist dann so, wie es die Zeit zulässt, natürlich so, dass meine Tätigkeit beim BRC immer vorgeht. Wenn ich Zeit habe, ich dann da vornehmlich auch im Training mitarbeite und versuche da einfach auch Input zu geben. Und ist das erste Mal, dass ich da irgendwie sowas in die Richtung mache. Und das macht wirklich Spaß, weil ich da einfach so ein bisschen auch Perspektiven, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte und habe, auch ein bisschen mit einbringen kann und versuche da so ein bisschen zu unterstützen.
Und es eröffnet dir ja auch die Perspektive, zumindest Richtung, selbst Richtung Trainerlizenz zu gehen.
Genau, also das ist tatsächlich jetzt auch durch diese Erfahrung durchaus was ich mir dann vorstellen kann, wo das dann hingeht. Also ich bin sicher, dass ich kein Bundesliga-Trainer werden möchte. Aber könnt mir durchaus vorstellen, vielleicht dann auch perspektivisch hier bei uns in der Jugend was zu machen. Von daher war das jetzt, glaube ich, für den ersten Schritt, um da mal einfach zu gucken, ob mir das liegt oder wie mir das gefällt. Ja, echt sehr positiv.
In der Mannschaft bist du ja schon auch neben deinen anderen Tätigkeiten für die Stimmung zuständig, oder? Du sorgst schon für Emotionen von der Bank und es ist auch so gewollt.
Also ich würde sagen, meine Tätigkeit jetzt da, was das Statistikführen angeht, da bin ich ja für den offensiven Part verantwortlich. Die hat mich da ein bisschen heruntergedämpft, was die Emotionen angeht, was vielleicht auch ganz gut ist, weil ich durchaus einfach ein sehr emotionaler Mensch bin und auch auf der Bank da sehr emotional war. Würde sagen, dass das ein bisschen weniger geworden ist, was so das Stimmungmachen angeht, weil ich einfach kein Spieler mehr bin, aber dennoch, ich glaube einfach, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin, dass das einfach in mir drin ist.
Aber es gab ja schon so Phasen beim BRC, jetzt vielleicht nicht aktuell, aber es gab schon so Phasen, wo vielleicht auch der Mannschaft ein bisschen Emotion fehlte, oder? Die hast du dir dann tatsächlich auch bewusst reingebracht?
Bewusst weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass wenn ich das Gefühl habe, dass es zu wenig ist, dass ich dann zumindest auch von der Bank versuche, da so ein bisschen mitzupushen, um dann vielleicht den einen oder anderen auf der Bank mitzunehmen. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass das, wie gesagt, durch diese Statistik führen ein bisschen weniger geworden ist, weil ich da sehr fokussiert bin, dass ich da kein falsches Kreuz oder einen falschen Torschützen notiere.
Aber wenn du gefragt wirst, kannst du auch wieder Vollgas geben.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du gemerkt hast, okay, da hat es jetzt wirklich was gebracht, also ernsthaft jetzt im Positiven? Und umgedreht vielleicht auch Dinge, wo du dachtest, oh, hätte ich lieber nicht gemacht, wo du es hinterher bereut hast oder so.
Ja, bereut sicherlich einmal, weil ich damit eine Zeitstrafe für die Bank erwirkt habe in Baling, letzte Saison, glaube ich. Positiv kann ich nicht beurteilen, also das könnte ich jetzt nicht irgendwie messen. Darum geht es mir auch nicht, weil das einfach in mir ist, aber negativ sicher die eine Zeitstrafe, die ich in Baling gekriegt habe. Ob zu Recht oder nicht, habe ich eine eigene Meinung zu, aber faktisch haben wir da eine Zeitstrafe bekommen und uns damit geschwächt.
Ich meine, mich erinnern zu können, ist glaube ich sogar Saison 2020/21 gewesen.
Ja, kann sein.
Das ist schon tatsächlich etwas länger her, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Ja.
Auf jeden Fall war es in Baling und
War das nicht das Spiel, wo Tom Kare rot gekriegt hat? Oder Lipovina den Schrittfehler? Ich weiß nicht. Baling, alles gleich, alles verwaschen. Immer verloren irgendwie zuletzt.
Löwenzeit.
Es geht wieder auswärts weiter für den BRC am kommenden Wochenende gegen Leipzig. Wir sind eingestiegen, Tom, mit dieser Erfahrung, dem Spiel gegen Flensburg gestern, der Hoffnung, das schnell abhaken zu können und wieder da anknüpfen zu können, wo man in Melsungen aufgehört hatte. Aber jetzt muss man ausgerechnet dort weitermachen, wo die Leipziger gerade aktuell eine 6-Siegeserie hingelegt haben.
Hast du mitgezählt? Sind 6? 6 Siege in Folge.
Mhm.
Brutal, ne?
Die Trainerwechsel, frisch aufgegangen sozusagen.
Absolut.
Ja, Ohne Sigtriksson oder so?
Sigtriksson, irgendwie sowas.
6 Siege in Folge, darunter.
Sigtriksson heißt er.
Genau, neuer Trainer, 6 Siege in Folge seit dem Wechsel, unter anderem ein 40-33 gegen die MTM Elsungen am vergangenen Wochenende, ein knappes 29-28 bei GWD Minden. Aber das heißt, die Leipziger schweben gerade auf ihrer eigenen Welle.
Absolut. Die Leipziger sind natürlich echt schwach in die Saison gestartet. Ich meine, die standen auch ganz lange da mit 4 Punkten unten drin. Und wie du jetzt sagst, 6 Spiele in Folge haben sie gewonnen und sind jetzt ja wieder locker, sag ich mal, in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte, wenn sie nicht schon drin sind sogar. Aber sind auf jeden Fall kurz davor, haben ihre Krise überwunden. Und anscheinend war da der Trainerwechsel tatsächlich, naja, das richtige Mittel. Das klingt jetzt irgendwie böse, ne? Aber André Haber war ja eben da der Coach. Da lief es schon in der Rückrunde letzte Saison nicht mehr so berauschend. Jetzt kamen sie ganz schlecht rein, hat man einen Cut gemacht. Jetzt ist eben Runa Sigtryggsson, meine Güte. Also Runa, der Isländer, ist jetzt der neue Trainer. Und es läuft, ich würde fast sagen, überraschend gut. Ne? Ob das jetzt dann immer auch alles so überragend gespielt ist, das weiß ich nicht. Dafür habe ich es auch einfach zu wenig gesehen, weil ich tatsächlich sehr stark darauf konzentriert bin, halt die BRC-Spiele zu beobachten. Aber ja, also es ist schon so, die Ergebnisse sind halt gut. Gegen Melsung war es dann schon so, dass sie nach hinten raus dann plötzlich dann noch so hoch gewonnen haben. Das Spiel war eigentlich die ganze Zeit eng. Und in Minden hat man vielleicht auch den Eindruck, naja, das könnte man auch höher gewinnen oder sowas, ne? Aus Leipziger Sicht jetzt in dem Status. Deswegen würde ich jetzt nicht denken, dass das jetzt irgendwie ein Selbstläufer für die wird, dass der BRC jetzt kommt und man fertigt da den BRC ab. Das denke ich auf gar keinen Fall. Wenn man so will, hat der BRC auch was wieder gut zu machen jetzt von dem Wochenende. Und vielleicht wird ja auch die Krankensituation ein bisschen besser. Und ich bin schon gespannt, wie das da wird. Ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel zu später Stunde am Sonntagabend.
Worauf stellst du dich ein? Wie sieht die Woche jetzt auch der Vorbereitung aus? Ja, verteilst du Vitaminpräparate noch fleißig oder?
Genau, da müssen wir noch ein bisschen mehr einmischen. Ich glaube, Tom hat schon viele Dinge angedeutet. Wird jetzt zum einen darum gehen, dass der Kader die Chance kriegt, sich zu regenerieren, dass die Jungs wirklich fit werden für dieses Wochenende beziehungsweise auch diesen Auswärtstrip mit Auswärtsspiel in Leipzig und dann in Magdeburg. Ja, ich glaube, es wird da eine Woche sein, wie wir sie immer haben, dass wir an Dingen von uns arbeiten und dann uns sehr gewissenhaft, was Jamal wirklich sehr, sehr gewissenhaft tut, uns taktisch auf Leipzig vorbereiten und wir einen sehr guten Plan entwickeln werden, um in Leipzig zu bestehen und die Siegesserie der Leipziger zu beenden.
Ja, muss man auch sagen, 6 Siege in Folge ist tatsächlich Clubrekord sozusagen für Leipzig. Den haben sie jetzt auch erstmal. Also
ist es tatsächlich der Rekord sogar?
Die Kollegen der Sportinformationsdienste haben das so ausgezählt.
Ja, gut. Ja, es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Bilanz und es gibt schönere Momente, um gegen Leipzig zu spielen. Aber man muss natürlich auch sagen, es war ja eigentlich gar kein so schlechter Moment, gegen Flensburg zu spielen. Auch die waren auch gar nicht überragend. Also es wird ja jetzt so getan, wenn ich auch so Kommentare aus Flensburg lese, wie überragend diese Mannschaft da gespielt hat. Ich fand das überhaupt nicht. Ich fand die eigentlich gar nicht so gut. Also Buric war natürlich super, der Torhüter.
Aber gut. Das war dieses Spiel, was wir abgehakt hatten.
Ja, das war abgehakt.
Eine Stunde.
Ja. Okay, gut. Aber der Kontrast dazu, man spielt gegen Flensburg, hat das Gefühl, Flensburg strauchelt, da ist was drin. Und jetzt fährt man nach Leipzig und hat eher den Eindruck, naja, die sind auf Wolke 7. Auch da kann es ja genau umgedreht ausgehen. Und plötzlich gewinnt der BRC dort 31-18. Ist nicht mein Tipp, aber vielleicht passiert's.
Wir haben nichts dagegen. Aber das sind natürlich schon auch so Faktoren, ne? Lange Fahrt, später Termin sind auch, ganz wegpacken kann man es nicht. Ne? Es ist nicht so einfach so Mannschaft raus aufs Feld und los, sondern das sind schon auch Faktoren, die man mitbedenken muss in der Planung.
Absolut, das ist dann gerade auch am Spieltag, wenn der normale Rhythmus 16 Uhr ist, am Sonntag relativ simpel mit Mittagessen. Da muss man dann gucken, wann isst man zu Mittag oder man muss noch eine Zwischenmahlzeit einschieben. Jetzt nicht komplex in der Planung, muss man aber einfach berücksichtigen, damit die Jungs vernünftig versorgt sind im Vorfeld des Spiels. Und Sonntag, ja, ist spät, aber am Ende des Tages für uns auch egal. Wir fahren einen Tag vorher hin, um uns da gut vorbereiten zu können. Und dann bin ich sicher, werden wir alles raushauen, um in Leipzig ein gutes Spiel zu machen und dann um die Punkte da zu kämpfen.
Warum ist es um 19 Uhr? Fußball-WM-Finale oder hast du irgendeine Idee?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass unsere A-Jugend in der A-Jugend-Bundesliga-Meisterrunde da vorher um 16 Uhr spielt. Aber warum das Spiel auf 19 Uhr verlegt wurde, weiß ich nicht.
Aber ihr könnt da das Finale gucken oder ist gar kein Interesse?
kann jetzt da nicht für alle sprechen. Mich hat die WM jetzt noch nicht sonderlich abgeholt. Also tatsächlich glaube ich auch aufgrund der Anschlusszeiten da irgendwann im Nachmittagsbereich. Aber ich habe wirklich wenig gesehen. Denke aber, wenn das, wann ist denn das Finale? Um wie viel Uhr?
Ich glaube 16 Uhr. Deswegen ja, habe ich jetzt gemutmaßt, deswegen ist das Spiel um 19 Uhr.
Das mag sein, weiß ich nicht. Vielleicht guckt der eine oder andere da noch eine Viertelstunde rein, aber dann wird es ja auch nochmal eine Besprechung geben. Dann fahren wir in die Halle und dann wird da auch keiner mehr das Finale verfolgen. Das denke ich nicht.
Und dann bleibt ihr im Anschluss tatsächlich in Leipzig, um dann, ich glaube, ja, mittwochs ist es ja dann in Magdeburg anzutreten. Da lohnt sich dann die Rückfahrt nicht. Magdeburg ist ja Pokal-Achtelfinale, dann Dienstag 19 Uhr, Mittwoch 19 Uhr, wenn ich nicht irre.
Genau, das war die Überlegung, dass wir vor Ort bleiben, weil wir dadurch, dass wir ja so spät spielen am Sonntag, dann wirklich spät erst zurück wären nach der Reise dann aus Leipzig. Und da wir dann mittwochs spielen, brauchen wir einfach 2 Tage, wo wir möglichst optimal trainieren können. Das heißt, wir haben dann in Leipzig die Möglichkeit, Montag und Dienstag da zu trainieren, um einfach dann diese kurze Phase, die wir da nur haben, bestmöglich zu nutzen. Und das war dann aus unserer Sicht so am effektivsten, denn andererseits würde es ja bedeuten, dass wir dienstags direkt schon wieder losfahren. Und so war dann die Entscheidung, dass wir einfach direkt vor Ort bleiben.
Bist du denn der Mann der Tat, der das organisieren soll, / muss, dass man in Leipzig trainieren kann?
Ja, natürlich nicht alleine. Jamal und ich, wir haben das in Abstimmung gemacht. Und auch bei den Reisen habe ich ja Unterstützung durch unser Reiseunternehmen. Das mit den Trainingszeiten jetzt tatsächlich, ja, das habe ich gemacht. Das war aber kein großer Akt. Das war ein kurzer Dienstweg da nach Leipzig. Und sonst passiert das wirklich in enger Abstimmung von Jamal, dem Reiseunternehmen und mir. Genau.
Aber es klingt ja zuvorkommend. Also Leipzig muss euch ja da keinen Unterschlupf gewähren, außer vielleicht am Spieltag oder so, da gibt es vielleicht so Regeln, aber ansonsten ja nicht. Ne?
Nee, das klar, absolut. Mein Gefühl ist aber auch gerade jetzt in den letzten Jahren, wo ich das mitbetreue, dass das in Summe in der Bundesliga schon gut funktioniert, dass man sich da solche Möglichkeiten schafft und einräumt. Umgekehrt war es auch häufig genug so, dass wir Mannschaften noch zusätzliche Optionen irgendwie organisiert haben. Von daher glaube ich, dass das in Summe recht kollegial in der Bundesliga funktioniert, auch wenn man dann als Kontrahent sich gegenübersteht.
Gibt es da denn Ausnahmen?
Ja, durchaus.
Da lohnt sich die Nachfrage wahrscheinlich nicht.
Nein.
Dann, Tom, kommen wir doch zu den alles entscheidenden Fragen. Wer steht denn am Sonntag im WM-Finale, meinst du?
Also ich wünsche mir Marokko gegen Kroatien.
Das war mir klar, dass du das sagst, ja.
Ja, aber dann, wenn man jetzt mal alles ausklammert, was so um diese WM passiert ist und so, dann würde ich es tatsächlich dem Lionel Messi gönnen, mit einem Titel dann abzutreten. Ich glaube, es ist seine 5. WM, wenn ich nicht irre. Er hat es immer versucht. Wäre ein nettes Ende. Ich bin aber kein Fußballfan. Wenn ihr mir jetzt sagt, nein, das hat er nicht verdient, dann akzeptiere ich das auch.
Gerade in der Hör zu noch nachgeschlagen am Sonntag ist auch Wahl zum Sportler des Jahres in Baden-Baden. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit für Lionel Messi alternativ.
Ja, genau, weil er da so viel spielt. Das könnte ja eher Wiswantan Anand werden, ne? Im Schach Baden-Baden, großartig.
Hättest du einen Favoriten fürs WM-Fußball-WM-Finale?
Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich wirklich wenig gesehen habe, finde aber tatsächlich die Geschichte spannend, dass Marokko als erstes afrikanisches Land im Halbfinale ist. Von mir aus kann der Lauf noch weitergehen und die ziehen ins Finale ein. Ich müsste aber wirklich gestehen, ich kann nicht mal die Halbfinalpaarung zusammenkriegen.
Argentinien gegen Kroatien und Marokko gegen Frankreich.
Ja, dann Marokko ins Finale und hier, ich folge Toms Lionel Messi Wunsch und dann sehen wir Argentinien gegen Marokko im Finale.
Ja, das wäre tatsächlich interessant. Wäre interessant.
Okay, ich sag Kroatien gegen Frankreich. Muss ja auch mal ein bisschen...
Ja, Würze.
Ja, Miss Kroatien wird's richten. Dann schauen wir auf das BHC-Spiel. Dein Tipp für Leipzig gegen den BHC.
Ja, ich würde ja gerne 31-18 tippen, aber das wird's nicht. Aber vielleicht ja mal, wäre doch mal ganz schön, wieder eine schöne Runde Angriffsleistung. Die Leipzig-Spiele haben, na, im Schnitt haben sie auch nicht so viele Tore. Nee, komm, machen wir 25 in Leipzig gewinnen. Ist ja auch mal schön. Außerdem weiß der BHC jetzt ja, wie man da gewinnt. In der Rückrunde hat man da ja den Sieg geholt. War auch nicht schlecht. War ein cooles Spiel, ne?
Absolut. Ich tue mich mit dem Tippen schwer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder unsere Abwehr auf die Platte kriegen, eine gute Leistung zeigen. Man muss hier ein Ergebnis sagen, oder? Dann wird es ein 25-23 für uns.
Okay, ich gehe mit Tom, was das Torreiche angeht, und tippe auf ein über 30, 29 oder 30, 30, 27.
Hatten wir eigentlich jetzt das Flensburg-Spiel irgendwie richtig getippt? Einer von uns?
Knapp daneben.
Aber wir haben es abgehakt.
Jungs, das war eine launige Stunde mit euch. Herzlichen Dank, Jan Artmann, für dein Kommen heute.
Vielen Dank.
Was hast du jetzt noch als Nächsten, noch was auf der To-Do-Liste heute?
Ich fahre jetzt tatsächlich noch rüber ins Büro, habe noch ein paar Sachen vom Spiel gestern und dann irgendwann heute Nachmittag Feierabend.
Büro ist auf der Neunhofer Straße oder genau. Kanalstraße?
Nee, Neunhofer Straße.
Ah ja, okay.
Mhm. Büro.
Ja, ich fahre auch jetzt ins Büro und sage auch Danke und eine gute Woche
euch beiden. Das ist das Praktische. Ich bin schon im Büro, in meinem Büro. Ich bleibe einfach hier.
Herrlich.
Das war die Löwenzeit. Danke, gute Woche. Bis bald. Wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.